Also die feministischen Kämpfe gegen den Paragraphen 218 haben sich ja über die 100 Jahre ja tatsächlich verändert und auch in der Argumentation verändert und in der Schwerpunktsetzung verändert. Und Anfang des 20. Jahrhunderts, in der sogenannten ersten Welle der Frauenbewegung, war es ja so, dass vor allem die sozialistisch ausgerichtete Frauenbewegung gegen den Paragraphen 218 gekämpft hat. Und da galt der sozusagen als Klassenparagraph. Und die Argumentation war da vor allem, dass es eben Frauen, die Geld haben, bürgerlichen, reichen Frauen, möglich ist, sozusagen über Geld Zugang zu sicheren Abbrüchen zu haben, die dann eben von Ärzten, vor allem Ärzten, aber auch Ärztinnen, vorgenommen werden, während arme Frauen, Arbeiterinnen und so weiter diese Möglichkeiten nicht hatten und sozusagen reihenweise auf den Küchentischen verblutet sind, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sozusagen mit Geld Zugang zu Abbrüchen zu bekommen und gleichzeitig sozusagen ganz wenig Geld hatten oder überhaupt in einer schwierigen Wohnsituation waren und so weiter, um viele Kinder großzuziehen. Das heißt, da ging es gar nicht so sehr um so Recht auf Selbstbestimmung oder Recht auf ja, Verfügung über den weiblichen Körper, sondern da ging es eigentlich eher um so eine soziale Ungerechtigkeit, die da drin geherrscht hat. Und das war so ein bisschen das wesentliche Argument. Das ließ sich leider nicht durchsetzen. Wir kennen ja die Geschichte der Weimarer Republik, der Machtübernahme der Nationalsozialisten und so weiter und so fort. Und während des Nationalsozialismus war das dann eh sozusagen die Verfügung über den weiblichen Körper nochmal ganz klar auch rassistisch ausgerichtet. Und da waren eben Abtreibungen gerade für als sozusagen arisch geltende Frauen verboten und es stand die Todesstrafe auch eine Zeit lang auf Abtreibung. Und das hat sich dann in den 70er Jahren ja ein Stück weit verändert. Also mit der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung gab es dann ganz klar sozusagen eine Analyse, dass der Paragraph 218 eine patriarchale Kontrolle über weibliche Körper bedeutet. Und da sozusagen wurde dieser Begriff von Selbstbestimmung ganz, ganz zentral. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich das anguckt von heute, also dass ja das Thema Paragraph 218 in den 70ern ja eigentlich, also der Startschuss für dieses Thema, für diesen Kampf gegen den Paragraphen 218 ja anfing mit einer Selbstbezichtigungskampagne. Also 1971 haben wir ja im Stern 374, glaube ich, Menschen gesagt, wir haben abgetrieben, um sozusagen zu sagen, genau, wir haben uns strafbar gemacht und wir kämpfen aber dafür, dass wir das so entscheiden können und dass das legal wird. Und das finde ich deswegen so interessant, weil das ja auch für dieses Thema Entstigmatisierung und Entmoralisierung so wichtig ist. Also das Thema aus der Tabuzone holen und sagen, wir sprechen darüber. Wir sprechen darüber, dass wir abtreiben, dass viele abtreiben, dass es Alltag ist. Und wir versuchen damit sozusagen diesen Kampf voranzutreiben. Und das hat dann ja nicht geklappt. Durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil wurde dann die Beratungsregelung, die eigentlich vorgeschlagen war, sozusagen dann doch verhindert. Und es gab so eine Indikationslösung lange Zeit. Und so richtig an Fahrt gewann das Thema ja dann wieder in den 90er Jahren mit dem Beitritt der DDR zur BRD, also der sogenannten Wiedervereinigung und der sozusagen sich daraus ergebenden Notwendigkeit, Abtreibung jetzt gemeinsam für die gesamte Bundesrepublik sozusagen zu regeln. Und in der DDR war es ja so, dass seit 1972 eine Fristenlösung galt, es relativ liberal auf einer rechtlichen Ebene war. Das heißt, da konnten Frauen auf eigenen Wunsch hin, zumindest wenn ab Volljährigkeit, ab 18, auf Wunsch hin bis zur 12. Schwangerschaftswoche abtreiben. Das war was, also man muss schon sagen, erstmal eine in der DDR so eine Regelung, die wurde von oben geschaffen, aber dem ging schon auch voraus, dass es viele Petitionen, also es gab ja nicht so eine klassische Frauenbewegung in der DDR, aber schon so eine Art Petitionsschreiben gab von vielen Frauen an die Volkskammer sozusagen oder an das Organ, das da zuständig war innerhalb der Volkskammer. Das heißt, es gab schon von unten auch einen gewissen Druck, da eine Änderung herbeizuführen. Das finde ich, kommt manchmal so ein bisschen in den feministischen Geschichtserzählungen so ein bisschen zu kurz.
Aber dieser Druck von unten, wie wurde der denn begründet? Gab es dann Stichworte wie Frauengesundheit? Also es geht hier um unsere Gesundheit. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die Frauen in der DDR gesagt haben werden, mein Bauch gehört mir, oder?
Nee, also so ganz so war es nicht, würde ich sagen. Also nicht so, wie man sich das heute vorstellt, sozusagen, oder wie man sich das jetzt so im Lichte von Zweite Welle Frauenbewegung vorstellt. Es war ja in der DDR vor 1972 so geregelt, dass die Frauen sozusagen so Anträge an so, ich sag jetzt mal, Ethikkommissionen stellen konnten, dass sie abtreiben dürfen. Und da galten dann so bestimmte, wenn die dann schon eine bestimmte Anzahl Kinder hatten oder ein gewisses Alter hatten oder so, dann war das unter Umständen möglich. Und darüber haben dann so verschiedene Ärzte dann in so einer Ethikkommission haben dann darüber entschieden. Und wie wir ja wissen, wurde gefördert sozusagen, dass Frauen auch erwerbsfähig sind. Und es ging eben viel dabei um Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das war vor 1972, gab es nicht gute Regelungen dafür. Also wenn dann sozusagen Kinder in die Familien gekommen sind, dann war das für Frauen bedeutete das eine krasse Belastung, weil sie sozusagen im Privaten immer noch vor allem, so wie es heute ja leider auch noch ist, vielleicht graduell ein bisschen anders, aber immer noch vor allem für die Reproduktionsarbeit, für die ganze Haushaltstätigkeit und so weiter zuständig waren und gleichzeitig aber auch sozusagen die Anforderung an sie gestellt wurde, arbeiten zu gehen und dann natürlich noch politisches Ehrenamt auszuführen und so weiter und so fort. Und die Argumentation, so wie ich das kenne, war vor allem, dass diese Doppelbelastung total schwierig ist für Frauen. Das war meines Erachtens vor allem die Argumentation, also hier, wir wollen gleichberechtigt sein, Frauen wollen gleichberechtigt sein. Gleichberechtigung in der DDR von Mann und Frau hieß immer Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. Und um aber diese Gleichberechtigung erfüllen zu können, braucht es eben einen Zugang zu Schwangerschaftsabbruch, um Kinder planen zu können. Also Abtreibungen auch als Mittel zur Familienplanung und zur, ja, zur gleichberechtigten Partnerschaft und zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Gesellschaft.
Das heißt, natürlich gab es auch in der DDR die Annahme der Natur der Frau als Mutter. Das heißt, eine Frau wurde ohnehin nicht ohne Kinder gedacht. Nur hatte sie entweder schon welche oder wollte auf jeden Fall noch welche bekommen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und das sieht man nämlich sehr gut daran, dass in der DDR ja der Abtreibung nicht als Schwangerschaftsabbruch bezeichnet wurde, sondern als Schwangerschaftsunterbrechung. So stand es auch im Gesetz. Es war das Gesetz zur Schwangerschaftsunterbrechung. Und dahinter steht die Vorstellung, dass die Schwangerschaft nur unterbrochen wird, sozusagen, um die Berufsbiografie weiter so planen zu können, wie man das eben möchte. Und dann später sozusagen das Wunschkind zu bekommen oder die Wunschkinder. Also natürlich gab es auch in der DDR ganz klar tradierte Lebensmodelle und die Vorstellung davon, dass Frau und Mann sozusagen in einem bestimmten Alter heiraten sollten und dann Kinder kriegen sollten und arbeiten gehen sollten. Und um das zu ermöglichen, also dafür war Abtreibung sozusagen ein Mittel.
Ich finde das ganz interessant. Ich hatte neulich den Film von Sarah Diehl angeschaut, Abortion Democracy, in dem sie auch die Situation in Polen, also die aktuelle von 2008, beleuchtet und wo auch nochmal klar wird, dass auch in Polen von bis 1993 Schwangerschaftsabbruch legal war, also ab Mitte der 50er. Wahrscheinlich eben genau unter demselben Narrativ von Familienplanung. Dann hast du vorhin schon gesagt, dann in den 90er Jahren mit der sogenannten Wiedervereinigung gab es eine erneute Notwendigkeit, auch über diesen Paragraphen zu reden. Sind denn da diese verschiedenen, ich sag mal, Kämpfe oder westdeutscher und ostdeutscher Frauen irgendwie zusammengekommen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist doch dann wahrscheinlich auch ein bisschen geclasht, wenn sich Frauen einerseits als Arbeiterinnen und Mütter, sag ich mal, verstehen und auf der anderen Seite Frauen aus einer 70er-Jahre-Bewegung, die sagen, naja, wir können auch uns ein Leben ohne Kinder vorstellen und uns geht es hier um auch sexuelle Selbstbestimmung.
Clash, weiß ich jetzt nicht, ob ich es als Clash bezeichnen würde, aber ich glaube, es ging gerade für die ostdeutschen Frauen tatsächlich um richtig, richtig viel. Ich meine, die sind sozusagen in den Jahrzehnten davor tatsächlich damit ja sozialisiert worden, dass sie ein Recht haben auf Zugang zu Schwangerschaftsabbruch. Und das wollten sie natürlich auf keinen Fall, dass sich das verschlechtert. Und während es für die westdeutschen Frauen ja eigentlich vor allem zu gewinnen gab. Also die hofften natürlich eher genau, dass es eine Verbesserung gab, während die ostdeutschen Frauen eher Angst hatten vor der Verschlechterung. Und in dem Verhältnis der westdeutschen und ostdeutschen Feministinnen in den 90er Jahren, das wird auch viel überlagert von diesem Dominanzverhältnis zwischen der West-BRD und der DDR. Und dem Anschluss ja auch sozusagen der DDR an die BRD. Das war ja nicht gleichberechtigt, sondern es war klar, die sozialistischen Staaten sind sozusagen gescheitert und der globale Kapitalismus hat gewonnen. Und das hat sich auch in der feministischen Bewegung sozusagen intern widergespiegelt. Also da haben ostdeutsche Frauen dann mussten sehr darum kämpfen, Gehör zu bekommen und auch zu zeigen, so hier, wir waren gleichberechtigt in der DDR, wir hatten Recht auf Schwangerschaftsabbruch, diese ganze Unterdrückung bei euch im Westen, wir sind viel weiter sozusagen. Und ich glaube, das war was, was schwierig war. Also das zu verhandeln, wer hat da eigentlich, wer hat das Sagen dann in der neuen, sozusagen in Anführungszeichen, wiedervereinigten Frauenbewegung?
Und was dann gekommen ist, ist ja genau das, also eine Verbesserung für die Frauen aus dem Westen und eine Verschlechterung für die Frauen aus der ehemaligen DDR.
Genau,
mit der Regelung, die seit 1995 gilt.
Also diese Regelung, die wir jetzt haben, also vieles, was jetzt im Gesetz steht, ist ja quasi abgeschrieben aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Nämlich, dass also Frauen eben bis zur 12. Woche abbrechen können, wenn sie sich vorher einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatung unterziehen, dann 3 Tage warten und dann eben den Abbruch durch eine Ärztin oder einen Arzt durchführen lassen. Und das Bundesverfassungsgerichtsurteil spricht in seinem Urteil ja auch, das ist von 93, spricht ja auch von einer grundsätzlichen Austragungspflicht der Frau. Also es stellt ja, und das ist ja auch ein Teil der Stigmatisierung sozusagen, stellt ja den Schutz des Embryos, des Lebensrecht des Embryos, dem Selbstbestimmungsrecht der Frau gegenüber und sagt, da muss es eine Abwägung drin geben. Und es kann nicht einfach sozusagen nur einseitig aufgelöst werden in Richtung Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren, sondern der Embryo hat auch ein Recht gegen den Willen der schwangeren Person. Und das ist ja eine total krasse Konstruktion und eine total krasse Idee eigentlich, zu denken, was im Körper von einem Menschen ist und gar nicht lebensfähig ist ohne den Körper dieses Menschen, dass dieses Etwas ein Recht hat, ein Verfügungsrecht über diesen Körper. Das ist ja, das muss man sich erstmal sozusagen hinkonstruieren, sozusagen durch ganz viele ideologische Ideen und Vorstellungen. Und das ist das Bundesverfassungsgericht aber da nochmal ganz stark bestätigt. Also das kommt so zum Teil auch schon in den 70ern sozusagen, in dem ersten Bundesverfassungsgerichtsurteil vor, aber dann eben nochmal ganz klar in diesem Gerichtsurteil von Mitte der 90er, von 93.
Jetzt hast du nochmal ganz deutlich ausgeführt, was da gegenübergestellt wird, nämlich der sogenannte Lebensschutz, der ja so auch also als Begriff auftaucht in diesem Verfassungsschutzurteil, gegenübergestellt mit dem Selbstbestimmungsrecht der Person, die schwanger ist. Das hat ja eine moralische Seite, aber neben der moralischen Seite gibt es ja auch nationalstaatliche Interessen, die damit verbunden sind. Also geht es darum, sozusagen zu verhindern, dass Frauen keine Kinder mehr gebären.
Also diese Abtreibungsregelung, würde ich auf jeden Fall sagen, hat ganz viele bevölkerungspolitische Implikationen. Also es geht im Groben, könnte man sagen, darum, genau, Frauen sollen nicht keine Kinder kriegen und es geht um die Kontrolle von Reproduktionsfähigkeit. Leider können ja Männer keine Kinder kriegen und oder also wenn man es jetzt so binär denkt oder sagen wir, Personen ohne Uterus sozusagen können keine Kinder kriegen, Personen mit Uterus ja. Und das muss man irgendwie sozusagen gesellschaftlich und mit nationalstaatlichen Interessen sozusagen genau kontrollieren und sicherstellen. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da drin eine Rolle spielt. Aber ich finde auch immer wichtig zu betonen, dass es natürlich da auch um bestimmte Personen geht, die sich fortpflanzen sollen, während es bei anderen schon viel akzeptierter ist. Und das sieht man auch im Zugang sozusagen. Also arme Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, geflüchtete Menschen, behinderte Menschen, die haben es unter Umständen oder auch sehr junge Frauen haben es unter Umständen sehr viel leichter, eine Abtreibung zu bekommen oder beziehungsweise werden nicht in der Art und Weise stigmatisiert, dafür eine Abtreibung zu haben, weil das viel mehr akzeptiert ist, weil da viel mehr sozusagen die Gründe akzeptiert werden und weil es die Vorstellung gibt, dass bestimmte Menschen sich vielleicht, also der Nachwuchs bestimmter Menschen nicht in der gleichen Art und Weise gewünscht ist. Und das hat auch eben mit bevölkerungspolitischen Interessen zu tun, wie der Nachwuchs an, also so von, sagen wir mal jetzt, akademisierten weißen, heterosexuellen Frauen. Wobei man ganz klar übergeordnet sagen muss, dass Frauen, beziehungsweise ich sag mal Frauen, Menschen mit Uterus, Menschen, die schwanger werden können, die sollen auf jeden Fall nicht selber darüber bestimmen können, sondern das soll irgendwie ein Staat und eine Gesellschaft mit dem Interesse, das eben dahinter steht, jeweils historisch lieber bestimmen.
Und wie wurde denn dann seit 1995 dieser wir haben seit 1995 feministische Gruppen, Bewegungen, sind mit diesem Paragraphen 218 umgegangen.
Also nach 1995 ist es erstmal ziemlich ruhig geworden um den Paragraphen 218. Die haben alle sozusagen mit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil alle einen ordentlichen Schreck bekommen, die Feministinnen, und sich dann einfach so ein bisschen sozusagen bedeckt gehalten, um nicht schlafende Hunde zu wecken. Also dass da strategisch sozusagen Feministinnen diskutiert haben, ja okay, wir haben jetzt zwar diese Zwangsberatungsregelung, aber es ist besser als nichts. Wir müssen irgendwie gucken, dass sozusagen wie die Praxis der Zwangsberatung möglichst liberal hinbekommen. Da hat ja Pro Familia sich sehr eingesetzt und war dann sehr aktiv da drin, viele Beratungsstellen zu schaffen, die eine gute Praxis da sozusagen haben, eine gute Beratungspraxis. Genau, und da eher sozusagen die Füße stillzuhalten, weil es schien die best erreichbarste Lösung sozusagen, diese Zwangsberatungsregelung. Und dann würde ich sagen, so mit 2008, mit dem ersten großen Marsch für das Leben, also dieser zentralen Veranstaltung von AbtreibungsgegnerInnen hier in Berlin, und Gegenprotesten dagegen von feministischer Seite, fing es dann langsam wieder an, dass das Thema sozusagen wichtig wurde für feministische Kämpfe. Und jetzt ist es ja wirklich eines der zentralen Forderungen, die Abschaffung des 218. Und das hat ja auch damit zu tun mit der Verurteilung von Christina Hähnel und auch den anderen Gynäkologinnen, die wegen dem Werbeverbot, also dem Paragraph 219a, verurteilt wurden, weil sie Informationen über Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung gestellt haben. Und da gab es ja dann jetzt eine gesetzliche Veränderung, die das so ein bisschen liberalisiert hat, aber es ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr fauler Kompromiss der SPD gewesen und keine wirkliche Verbesserung. Also Ärztinnen und Ärzte dürfen das jetzt zwar auf ihrer Seite schreiben, dass sie Abbrüche durchführen, aber sie dürfen nicht schreiben, mit welchen Methoden und was die Frau erwartet, welche Abläufe und so weiter und so fort. Und das ist halt echt ein Skandal. Und ich sehe immer so ein bisschen sozusagen in den heutigen Kämpfen, es gibt immer so ein bisschen zwei Kampfplätze sozusagen. Das eine ist ja, die rechtliche Regelung zu kippen und den Paragraph 218 abzuschaffen und aus dem Strafgesetzbuch zu holen. Und das finde ich natürlich, das ist super krass wichtig und darum müssen Feministinnen auf jeden Fall kämpfen. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen Kampf um Entstigmatisierung und Entmoralisierung. Weil was man an der DDR sieht, was man, du hast Abortion Democracy erwähnt, von Sarah Diel, was man in Polen sieht oder in Südafrika in dem Fall, also selbst wenn Abtreibungen legal sind in Deutschland, gibt es immer noch das Problem der Stigmatisierung und der negativen Einstellungen von breiten Teilen der Gesellschaft gegenüber Abbrüchen. Und das ist eben total wichtig für den tatsächlichen Zugang. Also, dass es Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und so weiter, dass es medizinisches Personal gibt, das Frauen vernünftig behandelt, wenn sie einen Abbruch haben und so weiter und so fort, dass es Personen in deren Umfeld gibt, die irgendwie ein offenes Ohr haben und die Entscheidung akzeptieren und so weiter und so fort. Also für den Zugang und aber auch eben für das Erleben der Frauen ist es total wichtig, diese Entstigmatisierung. Und das sind so zwei Sachen, die natürlich miteinander zusammenhängen. Also wenn in Ländern mit liberaler Gesetzgebung gibt es, also würde ich denken, schon eher weniger Stigmatisierung. Aber es muss nicht miteinander unbedingt einhergehen. Und ich glaube, auch wenn wir in Deutschland den Paragraph 218 dann irgendwann mal wirklich abgeschafft haben, werden wir immer noch mit diesem Problem zu tun haben, dass viele Teile der Gesellschaft immer noch nicht finden, dass es wirklich das Recht der Schwangeren ist, selber zu entscheiden, ob sie ihre Schwangerschaft austragen will oder nicht. Und dass sie sich dafür auch nicht rechtfertigen muss und dass sie dafür auch nicht noch Kinder haben muss. Und das kann weiterhin ein Problem sein. Und deswegen sind das immer so ein bisschen diese beiden Stellschrauben, an denen Feministinnen drehen müssen.
Und du kritisierst ja auch dahingehend gerade Argumentationsstrategien, ja, von manchen feministischen Gruppen, die sozusagen dieser Stigmatisierung eigentlich eher in die Hände spielen, als dass sie sie aufheben.
Naja, also ich finde es erstmal total gut. Also ich finde es total gut, diesen Impuls, wir müssen mehr über Abtreibungen sprechen und über unsere Erfahrungen sprechen. Das ist, denke ich, total wichtig, um eben dieses Thema aus der Tabuisierung rauszuholen. Weil das ist ja eine ganz große Folge von Stigmatisierung, dass dieses Thema Abtreibung tabuisiert wird. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die abbrechen, mit ihrer Erfahrung alleine sind, weil sie niemandem davon erzählen, weil sie Angst haben, eben Stigmatisierung zu erfahren, negative Reaktionen zu bekommen aus ihrem Umfeld, weil sie Angst haben vor Diskriminierung im Grunde, vor Stigmatisierung. Und damit bleiben sie halt dann alleine mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedenken, mit dem ganzen Scheiß, den sie da sozusagen durchmachen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da finde ich irgendwie erstmal diese Idee, Leute sollen von ihren Abtreibungen berichten, wie es ihnen damit geht, wie sie sich entschieden haben und so weiter und so fort. Dafür ist das auf jeden Fall erstmal total gut. Also um dieser Tabuisierung entgegenzuwirken. Und gleichzeitig ist es so, dass dieses Reden ja nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern in der Gesellschaft eben, wo Stigmatisierung von Abtreibung eine große Rolle spielt. Und ich finde, man merkt vielen, nicht allen natürlich, aber vielen, vielen Erzählungen an, dass sich da so ein Narrativ etabliert. Also so eine Erzählweise, die dieses Stigma sozusagen schon antizipiert, und schon annimmt, ah ja, da könnten mir Argumente entgegenschlagen, da könnten mir negative Reaktionen entgegenschlagen und deswegen rechtfertige ich mich. Also es gibt ganz viel so Rechtfertigungsnarrative, wenn dann Frauen von ihren Abtreibungen erzählen, dass sie dann sagen, ja, aber ich habe verhütet mit Kondom und Pille und trotzdem ist es schief gegangen, also um dieser weiblichen Verhütungsverantwortung entgegenzureden und dieser Vorstellung, man muss Reproduktion planen heutzutage, das ist verantwortlich und richtig. Viele betonen, sie haben schon so und so viele Kinder, um zu sagen, ja, ich bin meiner Rolle als Mutter oder der Anforderung an Frauen, auch Mütter zu sein, bin ich schon nachgekommen, habe ich schon erfüllt. Oder sie reden darüber, dass sie es ganz toll abgewogen haben, dass ihre Lebenssituation es aber nicht zulässt und so weiter und so fort, um ihre Entscheidung zu rechtfertigen. Und ich kann das natürlich total nachvollziehen. Ich kenne das selber von mir. Ich habe auch selber Erfahrungen mit Abtreibung und kenne das auch von mir selber. Deswegen, genau, kann ich das total verstehen. Und ich verurteile jetzt auch nicht die Personen, die diese Geschichten erzählen dafür. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde, wenn Feministinnen diese Strategie wählen, erzählt uns Abtreibungsgeschichten, dann müssen, finde ich, ist es auch eine feministische Aufgabe, darauf zu gucken, welche Narrative werden hier produziert, welche Erzählungen werden hier produziert und was ist daran vielleicht auch problematisch und welchen Stimmen gibt man vielleicht extra viel Gehör, nämlich solchen, die diese Rechtfertigungsnarrative auch brechen, wo zum Beispiel Menschen zu Wort kommen, die sagen, ich habe noch nie Kinder gewollt, für mich war es keine schwere Entscheidung, ich habe 8-mal abgetrieben und ich fand das total okay und für mich war es nie schwierig. Also solche Sachen, die das mehr brechen oder die das nochmal stärker reflektieren, dass man da eben immer diesen vorauseilenden Gehorsam sozusagen oftmals in den Geschichten hat. Das finde ich wichtig und das finde ich, sollten Feministinnen stärker auf dem Schirm haben, wenn sie sich dafür entscheiden, eben so Erfahrungen zu veröffentlichen. Was ich an sich, wie gesagt, total gut finde, aber was dann eben ambivalente Effekte haben kann.
Ja, zum Beispiel eben den Effekt, dass Selbstbestimmung eben doch nur unter bestimmten Umständen erlaubt ist. Beziehungsweise zeigt das ja auch, diese Erzählungen zeigen ja auch die Grenzen sozusagen der eingeforderten Selbstbestimmung auf.
Ja, genau. Also so dadurch, dass dann eben so bestimmte feste Erzählweisen entstehen, wird eben impliziert, dass es eben richtige Gründe gibt, abzutreiben und anscheinend auch weniger richtige Gründe. Und dass es auch zum Beispiel gute Gründe gibt, warum eine ungewollte Schwangerschaft entsteht. Und nicht so gute Gründe. Also dadurch, dass man dann eben immer betont, wir übernehmen Verantwortung und Verantwortung übernehmen bedeutet oder verantwortlich handeln bedeutet, zu verhüten, zu planen, abzuwägen, sich die Entscheidung nicht leicht zu machen, sondern schwer. Es war das Beste für alle und so weiter und so fort. Und das finde ich, das ist sozusagen im Grunde so ein Kniefall genau vor diesen Anforderungen, die eigentlich so frauenfeindlich sind. Nämlich zu sagen, ihr habt die Verantwortung sowieso und ihr müsst verantwortlich handeln und ihr dürft es eben nur unter bestimmten Umständen. Und da, finde ich, ist es eher die feministische Aufgabe zu sagen, nee, das ist nicht unsere Verantwortung. Wir können machen was mit unseren Körpern, was wir wollen. Es sind unsere Körper und die sind nicht dazu da, hier die Gesellschaft zu reproduzieren in einer bestimmten Art und Weise und unser Leben zu optimieren und unsere berufliche Karriere zu fördern oder was auch immer. Es ist einfach unsere Entscheidung.
Das heißt, dein Plädoyer für eine sexuelle Selbstbestimmung würde sich auch anders lesen. Weil ich es auch sehr als ein Plädoyer einfach für eine weibliche Lust gelesen habe.
Also ich meine, ein Grund, warum Abtreibung ja auch so stigmatisiert ist, ist, weil es ja diese Vorstellung gibt, dass Frauen eigentlich vor allem Sex zur Fortpflanzung haben oder haben sollen. Und in dem Moment, wo Frauen Sex haben und dann die Schwangerschaft, die da draus unter Umständen entsteht, egal ob jetzt verhütet oder unverhütet, die abbrechen, heißt das, sie waren nicht bereit, sie haben den Sex einfach nur gehabt aus Lust und nicht, weil sie bereit sind, die Konsequenzen daraus zu tragen. Also es ist ja so eine ganz typische Vorstellung von weiblicher Sexualität. Und genau, darum zu kämpfen, wir haben Sex, wie wir Bock haben und wir müssen nicht die Konsequenzen daraus tragen, nur weil es biologisch so ist, dass wir einen Uterus haben. Das finde ich total wichtig. Also diese Betonung von, wir sind frei, es ist unser Körper und also genau, das beinhaltet für mich sexuelle Selbstbestimmung auch. Also diese Ablehnung von dieser Planungsverantwortung, von dieser Verhütungsverantwortung eben, das finde ich total, total zentral für die Forderung nach einem Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und eben nicht genau sozusagen die Forderung nach einem Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu begründen mit, wir sind ja verantwortlich, wir planen ja. Also die sozusagen die Planungsverantwortung anzunehmen, aber zu sagen, wir können das ohne den Paragraphen 218, sondern zu sagen, wir haben keinen Bock auf diese Verantwortung und deswegen brauchen wir die selbstbestimmte Entscheidungsfreiheit.